Hallo Johanna.
Hallo Sieglinde.
Johanna, wir haben uns ja vorgenommen, für dieses Jahr öfter mal einen Gast einzuladen und ein Interview zu machen. Und heute freue ich mich sehr und wir uns sehr, dass die Eva Hansen da ist. Eva, schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Hallo.
Ich freue mich auch.
Eva, sagst du mal ganz kurz zu dir ein paar Informationen, gib uns ein paar Informationen.
Ja, gerne. Also ich bin Eva Hansen und gebe Seminare, Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte. Hauptberuf bin ich an der Fachschule für Sozialpädagogik tätig und bilde da angehende Erzieher, Erzieherinnen aus und habe mich in der ersten Elternzeit nebenher selbstständig gemacht und tingel jetzt so ein bisschen durchs Land, durch hauptsächlich Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen. Besuche die verschiedenen Kitas und gebe auch Online-Seminare zu allen möglichen Themen, so aus dem Bereich Gesundheit, Naturwissenschaften und unter anderem auch zu einem Thema, was ihr heute mit mir besprechen möchtet.
Ja, und wir freuen uns sehr. Es ist nämlich ein wirklich spannendes Thema. Es ist das Thema frühkindliche Sexualität. Und da gibt es viele, viele Fragen. Wir haben uns im Vorfeld auch einiges überlegt, Johanna, ne, was wir Eva fragen. Ja, und vorab noch ganz kurz die Information. Es ist wirklich ein sachlicher Beitrag. Es ist wichtig, das zu erwähnen, weil natürlich ein paar Begriffe aus der Sexualität auch fallen werden. Und es ist wirklich eine Auseinandersetzung mit einem wichtigen Thema, auch hat auch was mit dem Thema Kinderschutz zu tun. Es ist ein wichtiges Thema. Und ein total spannendes Thema. Und ich freue mich sehr, Eva, dass du da bist. Und nur eine kleine Information nebenbei. Eva ist ja meine Tochter. Ich denke, ich habe sie einigermaßen gut aufgeklärt. Aber ich habe von ihr noch viel, viel mehr zu dem Thema Sexualität gelernt. Ja, ich denke, wir fangen mal an. Und
Gerne.
ja, so eine spannende Frage ist ja mal, wie soll man denn die Begrifflichkeiten nutzen, also welche Begriffe sollen Eltern, sollen Fachkräfte in den Kitas denn für die Genitalien zum Beispiel benutzen? Also was sagt man denn da? Was ist denn da am besten, Eva?
Ja, also das sind ja so die Standardsituationen, die Wickelsituation, wo es dann vielleicht dann doch mal dazu kommt, dass man eben mal ein Genital benennen muss oder dass die Kinder auch von sich aus was sagen. Und da ist eben, ja, herrscht häufiger Unsicherheit darüber, welche Begriffe man verwendet. Viele sagen, oh, für mich fühlt es sich aber total komisch an, jetzt Penis zu sagen bei so einem zweijährigen Kind irgendwie. Aber genau das sollte man tun. Also ich sage immer in meinen Seminaren, verwendet bitte die Begriffe, die ihr beim Arzt verwenden. Genau. Und das ist das, was die Fachkräfte nehmen sollten. Das sind die Begriffe, die die Fachkräfte nehmen sollten. Also sich da immer selbst die Frage stellen, okay, wenn ich jetzt da beim Arzt säße, würde ich dieses Wort hier nehmen oder würde ich was anderes sagen? Und das sollten die nehmen, denn es ist ganz wichtig, dass die Kinder die korrekten Begriffe kennen. In vielen Elternhäusern ist es so, dass die Eltern sich eben auch ein bisschen unwohl damit fühlen und eben andere Bezeichnungen gebrauchen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung zu Hause. Aber wichtig ist, dass die Kinder auch die korrekten Begriffe kennen, damit sie sich eben auch mal woanders äußern können oder eben beim Kinderarzt überhaupt wissen, wovon der vielleicht gerade spricht. Und ja, du sagtest es eingangs schon, Kinderschutz. Kinderschutz ist wahnsinnig eng mit der Thematik verbunden. Denn auch da muss man sich immer vorstellen, naja, was ist im allerallerschlimmsten Fall, wenn irgendeinem Kind etwas passiert, was nicht passieren sollte? Man muss das Kind davon berichten können, und zwar so, dass es andere verstehen.
Ja. Also es ist schon ein kleiner Unterschied zwischen den Fachkräften und den Eltern. Die Eltern können auch mal verniedlichere Begriffe nutzen,
Genau.
aber sollten trotzdem das richtige Wort, also das medizinisch korrekte Wort zur Verfügung stellen und Fachkräfte auf jeden Fall so.
Ganz genau, ja. Also zu Hause, es gibt da ja viele verschiedene Begrifflichkeiten. Es gibt auch die ulkigsten Versionen. Also man glaubt gar nicht, was ich so alles immer in den Kitas mitbekommen habe, was für Bezeichnungen da gewählt werden, wo kein Mensch mehr irgendwie ja, in die richtige Richtung denkt. Und das ist in Ordnung. Natürlich, im absoluten Optimalfall verwenden auch die Eltern die korrekten Begriffe. Aber wenn man sich da selbst zu sehr scheut und da kommt man manchmal auch nicht aus seiner Haut raus, dann ist das so. Und dann ist es nur wichtig, dass die Kinder eben spätestens dann im Kindergarten durch die Fachkräfte die korrekten Begriffe kennenlernen. Die müssen die Kinder gar nicht bös korrigieren oder ne, über den Mund fahren oder so, um Gottes Willen. Einfach, ja, nochmal das Ganze wiederholen und sagen, ach so, ja, du meinst also, an deinem Penis klemmt etwas, ne? Oder zwickt etwas oder so. Einfach, ja, genau, wie man das auch so mit der alltagsintegrierten Sprachförderung machen würde oder so, dass man eben, ja, so ein bisschen das nochmal wiederholt, aufgreift und dabei das Richtige.
So sagst, weil mir passiert das tatsächlich in der logopädischen Praxis auch häufiger. Jetzt fragt man sich im ersten Moment, was hat die Logopädie damit zu tun? Natürlich in erster Linie nichts. Aber wir haben dort an der Wand ein Bild hängen von den Stimmlippen. Und die sind in so einer Linie gezeichnet und so ein bisschen geschwungen. Und dann sieht das Ganze tatsächlich aus wie ein Penis. Und ich habe schon öfter jetzt von den Kindern gehört, was ist das denn? Ist das ein Penis? Und manchmal benutzen sie eben auch Umschreibungen und so weiter. Und in den Situationen, wo ich mit den Kindern alleine bin, da macht mir das gar nichts aus, das dann einfach zu beantworten. Wenn aber die Eltern dabei sitzen, dann bin ich mir immer unschlüssig, welche Begrifflichkeit soll ich jetzt benutzen? Soll ich die benutzen, die das Kind vorgegeben hat oder die richtige Bezeichnung? Ich möchte natürlich auch nicht den Eltern irgendwie vorweggreifen, da eine Begrifflichkeit zu benutzen, die nicht mit ihrem Kind benutzen wollen.
Ja, das ist eigentlich meistens das Problem, ne? Das Problem sind nicht die Kinder, die gehen da ja völlig unbedarft dran, sondern unser Problem sind eigentlich immer die anderen Erwachsenen. Und den meisten geht es, glaube ich, so, ne? Wenn man in der Wickelsituation mit dem Kind allein ist, dann geht einem das noch eher über die Lippen, als wenn andere Erwachsene dabei sind, ne? Weil wir eben alle schon unsere Schamgrenzen haben und ja, jeder da irgendwie ja auch eine sehr, sehr persönliche Einstellung gerade zu diesem Thema eben hat. Aber ja, tatsächlich ist es eigentlich genau richtig, die Unbedarftheit der Kinder aufzugreifen und auch genauso selber damit umzugehen. Das heißt, ja, wenn das Kind fragt, ist das da, ich sage jetzt mal, ist das da ein Schniedelwutz, ne, dass du dann sagen würdest, ja, es stimmt, es sieht ein bisschen aus wie ein Penis, ne, ist es aber nicht. Und, ne, und dann erklären, dass man da sich traut, über seinen Schatten zu springen und das einfach wirklich zu verwenden. Man muss sich immer vorstellen, weil du die Eltern angesprochen hast, ne, dass man denen da irgendwie was, ja, vorwegnimmt oder irgendwie was benutzt, wo die Eltern denken, der ist der viel zu klein für oder die viel zu klein für, einen Begriff sollen sie nicht kennen. Aber das ist eben, ja, dieses Denken, was wir leider haben, was aber gar nicht förderlich ist für die Kinder. Ne? Auch da wieder Richtung Kinderschutz denken. Nee, es ist nichts Schlimmes an diesem Begriff. Das ist ein ganz normales Wort. Es wird nur deshalb irgendwie komisch konnotiert, weil wir damit ganz viel verknüpfen. Und für die Kinder ist das einfach ein Körperteil und dazu brauchen sie einen Namen. Und das ist einfach der Begriff für dieses Körperteil. Und das kann man sonst den Eltern auch so spiegeln. Ne? Damit betreibt man keine Aufklärungsarbeit oder sonst was. Ne? Es ist einfach der korrekte Begriff, den müssen Kinder kennen, genauso wie sie wissen, dass es ein Ohr gibt und den kleinen Finger, den Zeigefinger und so weiter. Ne? Da sagt man ja auch nicht, nee, wir sagen lieber nur Allgemeinfinger. Ne? Auf die Idee wird ja keiner kommen. Von daher, da, ja. Versuchen, möglichst unbedarft ranzugehen und das den Eltern dann auch so zu kommunizieren, falls danach Fragen kommen. Oftmals ist es aber so, dass, dass so am Rande die Eltern, denen das unangenehm ist, das so unangenehm, die würden das dann in dem Moment auch nicht sagen. Also das immer so zur Beruhigung für einen selbst. Ne? Ja.
Ist sicherlich auch eine Sache der Gewöhnung, ne? Also wenn man häufiger darüber so spricht, dann fällt einem es auch mit der Zeit wirklich leichter.
Absolut.
Und wenn man selber damit relativ unbefangener umgeht, dann klingt das auch nicht mehr so eigenartig. Und dann ist das für die Eltern eigentlich auch ein gutes Vorbild, gutes Modell.
Ganz genau, ja.
Ab welchem Alter des Kindes würdest du sagen, macht das Sinn?
Von Anfang an. Also, na, auch da, es ist wirklich, wir müssen versuchen, uns davon zu lösen, dass wir diesen Begriff so eingefärbt haben oder diese Begriffe. Das sind ganz normale Begrifflichkeiten. Und ja, also es gibt gar keinen Grund, warum man erst auf einem bestimmten Alter anfangen sollte. Wenn man jemanden, der neu nach Deutschland kommt und die Sprache nicht spricht, die Begriffe nennen würde, dann wären das für den ganz normale Wörter wie alle anderen auch. Also warum sollte man damit später anfangen? Man sagt ja auch nicht, die ersten 4 Jahre sagt man Warmmachding und erst wenn das Kind reif genug ist mit 5, dann sage ich Backofen.
Schönes Beispiel. Eva, plauder doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was sagen Kinder denn so für Worte oder auch in den Kitas? Was kriegst du da so mit? Was werden denn da für Begriffe verwendet?
Ja, also das geht von bis.
Ja.
Natürlich so die ganz klassischen, was man auch kennt, ne, Pipi Mann zum Beispiel, ne, natürlich. Aber es gibt auch der kleine Florian,
Nicht?
wo kein Mensch irgendwie in die richtige Richtung denken würde, ne? Also das gibt es, dass wirklich Vornamen für die Genitalien vergeben werden. Die kleine Anna habe ich auch schon gehört oder wurde mir erzählt. Ja, dann natürlich sowas wie Schmuckkästchen bei den Mädchen oder die Perle oder die Schnecke. Und das sind natürlich, ne, auch da, wie gesagt, wenn man wieder Richtung Kinderschutz denkt, das ist natürlich schwierig. Wenn dann ein Mädchen irgendwie vielleicht in der Kita erzählt, ach, ich habe dem Opa gestern meine Perle gezeigt. Ja, im schlimmsten Fall reagiert man mit, ja, schön, da hat er sich bestimmt gefreut und geht drüber weg. Und vielleicht steckt was ganz anderes dahinter. Deshalb sind die Begriffe so wichtig.
Ja. Und so allgemein über dieses Thema zu sprechen, gerade auch mit Kindern, ab welchem Alter kann man denn mit Kindern über Sexualität und über die Fortpflanzung und so sprechen?
Ja, also das ist ähnlich wie mit den Bezeichnungen. Auch da gibt es kein Alter, wo man sagt, ab jetzt fängt man an und davor nicht. Das ist, ja. Auch da müssen wir uns wieder klar machen, es ist nur deshalb was Besonderes, weil wir ganz viel Erfahrung mitbringen, weil wir ganz viele ja, Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt haben, die natürlich anders verknüpft sind und die natürlich mit ja, auch Scham teilweise verknüpft sind. Und das ist es bei Kindern nicht. Für Kinder ist das eben ein ganz allgemeines Thema und Kinder wollen die Welt begreifen, wollen alles verstehen und das gehört dazu. Also es wäre ja fast komisch, wenn ein Kind nicht nachfragt, warum eigentlich dieser Bauch, wenn er so dick ist und da ein Baby drin ist, warum nicht, der vielleicht nicht am Ende aufgeschnitten wird oder so, damit das Kind rauskommt. Also sie müssen sich ja irgendwie erklären können, woher kommt dann das Baby auf einmal. Das heißt nicht, dass man offensiv Aufklärung betreibt, ne? Darum geht es nicht. Aber es geht darum, immer wenn Kinder es von sich aus ansprechen, darüber reden wollen, Fragen stellen, dann sollte man die auch beantworten. Und da gibt es kein Alter. Das ist das, was von den Kindern kommt und das greift man auf. Und soweit wie die Kinder es wissen wollen, soweit geht man mit.
Die kleinen Geräusche hier, dieses Murmeln, das ist von Tom. Wir sind ja ein familienfreundlicher Podcast. Der kleine Tom ist gerade dabei. Der kriegt jetzt quasi alles schon mit. Und
Genau,
ich,
Tom ist mein zweiter Sohn, er ist jetzt 5 Monate alt
ja,
und
ist hier auf
der
dem
wollte
Radar.
dabei sein.
Ja. Genau. Und der ältere Sohn, der Mats, ja, fast 4, der hat, als Eva schwanger war mit Tom, da hat er gesagt, ja, die Mama kommt ja dann ins Krankenhaus und dann schneiden die den Bauch auf. Und dann sagt er, aber das Mats, ich war total erschrocken, weil ich wusste, dass Eva natürlich alles richtig erklärt und nicht sowas erzählt und so. Oder haben die über Kaiserschnitt gesprochen? Also ich war ein bisschen verwirrt und sagt, aber Mats, ja, aber das tut doch weh, das ist. Aber die haben ganz viele große Pflaster im Krankenhaus, sagte er. Dann habe ich mit Eva darüber gesprochen und es stellte sich heraus, die hatten an dem Vormittag in der Kita das Märchen von Rotkäppchen. Und da wurde ja der Bauch aufgeschnitten und das hat das überlagert. Und wir haben das dann alles wieder, oder Eva hat das dann alles wieder richtig gestellt.
Ja.
Nichts mit Bauch aufschneiden ist zumindest
Hast
im
dich vermischt.
Normalfall nicht. War auch so. Ja, das war sehr interessant. Aber es war ganz schnell zu klären und es war auch gar kein
Ja.
Drama. Jetzt, mit dem Pflaster geht das ja.
Gut, und es wurden keine Steine in den Bauch gelegt.
Ganz genau. Ja, aber Eva, ich stelle mir das schwierig vor, so mit ganz jungen Kindern über Eizelle und Samenfäden und Befruchtung zu sprechen. Also, wie ist das denn möglich?
Ja, das ist auch sowas, was die meisten denken und wo oft die Frage aufkommt, ja, aber da überfordere ich doch die Kinder vollkommen mit. Und oh Gott, wenn die das alles gehört haben, wie sollen die damit umgehen? Und ja, auch da wieder ein Beispiel aus dem Alltag, was ich immer nutze. Naja, wenn mich jetzt ein Kind fragt, wie der Staubsauger funktioniert, boah, dann sage ich erstmal irgendwie so grob was dazu, wie ich das eben erklären könnte. Und wenn es dann aber noch mehr Nachfragen stellt und das noch genauer wissen will, und also am Rande, ich könnte es im Übrigen nicht, aber wenn ich jetzt technisch sehr versiert wäre und ja, würde dann total ins Detail gehen und da einen 5-minütigen Technikvortrag halten über die Filterfunktionen und die Anschlüsse und. Dann würde das Kind ja nicht danach für ein paar Wochen apathisch in der Ecke sitzen, weil es vollkommen überfordert ist mit dieser Flut an Infos, sondern das würde irgendwann abschalten. Vielleicht würde es mich sogar einfach reden lassen und weggehen. Oder es wäre mit den Gedanken woanders. Ja, oder würde am Ende dieses tollen wissenschaftlichen Vortrags sagen, was gibt es eigentlich heute zu essen? Und tatsächlich ist es mit dieser Thematik, die wir gerade besprechen, genauso. Also, wenn man den Kindern Fragen beantwortet hat, also Fragen, die sie gestellt haben, beantwortet, und die stellen noch weitere Nachfragen, dann kann man ruhig ins Detail gehen. Denn die allermeisten Kinder stellen im Übrigen gar keine weiteren Nachfragen. Da muss man gar keine Angst haben. Aber wenn sie das tun, dann kann man ruhig ins Detail gehen. Und wenn es denen zu kompliziert wird, dann schalten die einfach ab. So wie bei allen anderen Themen auch. Denn auch da wieder, ne, man muss es sich immer wieder selber klar machen. Ja, genau. Man muss es sich immer wieder selber klar machen. Nur für uns ist das Thema ein besonderes. Für die Kinder ist das noch was ganz Normales.
Zu deinem Beispiel mit dem Staubsauger passt vielleicht auch so die Idee, dass selbst wenn man dem Kind jetzt detailreich erzählt hat, wie funktioniert ein Staubsauger, wie ist der aufgebaut, beginnt ja jetzt nicht am nächsten Tag das Kind Staubsauger zu bauen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Angst, was ich mir vorstellen könnte von den Eltern, das zu erzählen oder ja, genauer zu beschreiben, dass dann die Kinder anfangen, am nächsten Tag ja irgendwelche sexuellen Dinge zu machen oder in der Kita dann anfangen, ganz wild zu erzählen.
Was ja auch passieren kann. Kinder sind neugierig und probieren aus und gucken und
Ja, natürlich, es kann passieren, ist aber, also das kann man wirklich fast ausschließen. Also eventuell gibt es mal Einzelfälle, die das erzählen, ne? Aber auch da wieder sich klar machen, es ist ein ganz neutrales Thema für Kinder. Und würde ich mit denen über ein anderes ganz neutrales Thema sprechen, wie zum Beispiel diesen Staubsauger, wie viele Kinder würden dann wirklich am nächsten Tag sämtlichen Leuten, die sie treffen, gefühlt, ne, was von diesem Staubsauger erzählen? Ja, das ist ja eine Frage, die sich in diesem Moment gestellt hat. Und wenn die Frage geklärt ist, dann hat sich's ja auch eigentlich für das Kind erledigt. Eventuell brodelt es nochmal in dem Kind und irgendwie 1, 2, 3 Tage später kommt es nochmal an und stellt nochmal eine Nachfrage. Das kann passieren. Aber in den allermeisten Fällen ist es so, dass es akut in dem Moment eine Frage gab und wenn die beantwortet ist, dann hat sich es eigentlich auch erledigt. Und genau diese Angst, dass dann so eine Übersexualisierung stattfindet, ne? Und es nur noch darum geht, nein. Wenn man jetzt zum Beispiel darüber gesprochen hat, ich sag mal, wie das Baby aus dem Bauch kommt, weil wir das vorhin hatten. Die Kinder haben ja gar keine Verknüpfung zu anderen Dingen. Also die werden ja dann deshalb nicht am nächsten Tag Geschlechtsverkehr nachspielen, weil da ja zum Beispiel die Verbindung auch schon fehlt, ne? Und ja, weil sie jetzt nicht mit diesem Thema jetzt plötzlich irgendwie im Bereich aktiviert wurde, der jetzt total ausgelebt werden muss. Das passiert ja nicht. Das ist die eine Frage, wurde beantwortet und damit, ja, hat sich das Thema auch erstmal erledigt.
Und es gibt ja auch wahrscheinlich solche Phasen, wo Kinder einfach sehr neugierig sind auf solche Themen. Ich weiß noch aus der Studiumszeit, dass es solche Entwicklungsphasen gab, die weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, aber es gab eine orale Phase, es gab eine anale Phase. Und ich meine mich irgendwie daran erinnern zu können, dass es dann auch eine Phase gab, in der das ganz normal ist, dass die Kinder sich dafür interessieren, dass man sich dann als Eltern zu diesem Zeitpunkt auch einfach gar keine Gedanken darüber machen muss, dass die Kinder sich eben dafür interessieren.
Ja, ganz genau. Und das ist tatsächlich so das Kita-Alter. Also mit ein, 2 Jahren fängt das in der Regel an und so mit 5 Jahren ebbt das schon wieder ab. Genau, also es ist wirklich genauso die Zeit, die die allermeisten Kinder eben heutzutage in der Kita verbringen. Da kommt das besonders. Meistens fängt es damit an, also rein vom, ja, von der Entwicklung her, sagt man eigentlich zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr. Heutzutage ist das oft später. Das liegt daran, dass die Windeln meistens länger da sind. Und mit Windeln drum kann ich den Teil meines Körpers gar nicht wirklich ja, erkunden und erfahren. Deshalb hat sich so ein bisschen nach hinten verschoben. Aber ja, also so, wenn die Kinder das erste Lebensjahr vollendet haben, dann beginnt das meistens, dass denen schon auffällt, dass es da Unterschiede gibt. Dann sehen sie mal die Mama und mal den Papa beim Duschen, ne? Und dann wird man nachgefragt. Und ja, wenn, spätestens wenn die Windel wegfällt, dann geht es oft los, dass ja, die Kinder sich da vielleicht auch häufiger mal berühren, weil es einfach, ne, auch ein Teil ihres Körpers ist und sie das ja auch kennenlernen wollen. Ne? Was kann man damit machen? Wie fühlt sich das da eigentlich an bei mir? Ne? So wie sie es als Babys mit den Füßen machen. Genau, also es ist eigentlich so, dass das gesamte Kita-Alter bis ungefähr Vorschulzeit, wo sich das durchzieht. Und da kann man nochmal so Unterteilungen machen. Da kann ich jetzt aber gar nicht so im Detail auf alles eingehen. Aber ja, da gibt es eben nochmal Unterteilungen. Wann geht es eher um das eigene Genital? Wann geht es auch mal um anderes? Wann kommen ja, sowas wie Doktorspiele dazu und so weiter?
Das heißt, die pädagogischen Fachkräfte sind dann schon auch sehr gefragt, ne, und gefordert, wenn ja gerade im Kita-Alter das Thema so ganz wichtig wird.
Absolut, ganz genau. Und das
Ja.
ist auch eigentlich ein kleines Drama in Deutschland, denn nach wie vor ist es in keinem Lehrplan in der Ausbildung für Erzieher und Erzieherinnen drin, dass frühkindliche Sexualität unterrichtet wird. Und das ist eigentlich, müsste da ein Riesenaufschrei mal passieren, denn ja, alle pädagogischen Fachkräfte treffen auf dieses Thema. Und das ist gar nicht, dass man das als Erwachsener reinbringt, sondern die Kinder bringen das mit und die zeigen Verhalten und stellen Fragen. Und ja, wenn man da nie irgendwie mal eine professionelle Haltung zu einnehmen konnte, weil man nie erfahren hat, wann ist was normal, in welchem Alter machen die Kinder was, wie gehe ich damit um, wenn sie das tun und so weiter, dann ist es wahnsinnig schwer, das irgendwie ja professionell begleiten zu können und auch so, dass es für die Kinder förderlich ist. Und ja, das ist eigentlich ein Riesenproblem und deshalb habe ich mich eben auch entschlossen, da ja, Seminare zuzugeben und da irgendwie den Fachkräften ein bisschen Unterstützung an die Hand zu geben.
Ich finde auch sehr, sehr interessant, wie viel Entspannung du durch deine Ausführungen in das Thema bringst. Also, ne, das ist ja so wie mit dem Beispiel mit dem Staubsauger oder sonst was. Also, dass man wirklich ganz entspannt und ja, sich daran gewöhnen kann, unbefangen damit umzugehen, auch mit den Begrifflichkeiten.
Ja, absolut. Und das funktioniert immer. Also das kann ich aus Erfahrung sagen. Auch in den Online-Seminaren, in den Inhouse-Fortbildungen sieht man es natürlich noch mal mehr. Die erste Stunde ist immer irgendwie recht verhalten und alle sitzen gefühlt da ein bisschen mit verschränkten Armen und leicht errötetem Kopf und kaum jemand spricht. Und das bröckelt aber ganz schnell und am Ende lachen wir und ja, reden wirklich da so frei drüber und dann werden manchmal Geschichten ausgepackt, irgendwelche privaten Anekdoten und was weiß ich. Ja, also das ist immer so das Wichtigste, dass man das selber schafft, als Erwachsener da wieder einen unbefangenen Umgang mitzuhaben. Und wenn man das geschafft hat, dann ist eigentlich, ja, das ist die halbe Miete. Und das gelingt eigentlich immer in den Gruppen, dass man da wieder hinkommt.
Kann mir das gut vorstellen, so die erste Stunde in so einem Seminar. Es ist ja ein schambesetztes Thema, ne? Es ist
Ganz
ein
genau.
Thema, was mit ganz viel Verlegenheitsgefühlen zu tun hat, weil man ja selber irgendwie auch sozialisiert worden ist und in der Richtung irgendwie erzogen worden ist. Und ich habe noch eine spezielle Frage, Eva. Ich immer am Überlegen bin, sagt man denn jetzt Scheide oder sagt man Vulva? Und darf man auch so fein werden und sagen Schamlippen und so? Also, wie ist denn da deine Haltung?
Ja, also zum einen erstmal die letzte Frage, wie detailliert man werden darf. Ja, so detailliert, wie man möchte und wie das Kind fragt. Also auch da wieder, ne, man muss jetzt kein Kind aufklären und da alles ganz genauestens aufzeigen und
Kein Lexikon dazu
genau,
nehmen.
ne,
Erstmal das Buch
noch das Buch
aufklappen.
holen, genau.
Ja.
Darum geht es ja nicht. Aber natürlich, wenn das Kind fragt, warum sollte man das nicht sagen? Ne? Auch
Ja.
da wieder, überlegt euch, was würde ich denn sagen, wenn das Kind an seinem Ohr wissen möchte, was ist das Läppchen, die Muschel und so weiter. Da würde man ja auch nicht überlegen, oh, das Ohrläppchen, sage ich nochmal, oh, Muschel, nee. Also da geht mir zu weit.
Stimmt.
Ne? Also auch da wieder versuchen zu denken, es ist ein ganz neutrales Thema. Und ja, klar, wenn das Kind dann das fragt, warum sollte ich das nicht sagen? Deshalb wird es nicht die nächsten 2 Monate rumlaufen und nur noch über Schamlippen sprechen.
Oder davon träumen
Und
dauernd.
davon träumen, genau.
Ja.
Und welche nachbauen und so. Das passiert ganz bestimmt nicht. Genau, und das andere Thema Scheidevulva, ja, das ist momentan total in der Diskussion. Aber da muss ich ganz ehrlich sein, das ist Geschmackssache. Ja, rein anatomisch gesehen ist natürlich die Scheide nicht ganz korrekt. Aber wie ich eingangs sagte, man fragt sich einfach immer oder man sollte sich immer fragen, was sage ich beim Arzt? So, und ob ich jetzt beim Arzt Scheide oder Vulva sage, das ist wirklich egal. Oder Vagina. Der versteht ja, worum es geht.
Ja.
Das andere, ja, ist jetzt so ein bisschen aufgekommen tatsächlich, wenn man sagt, naja, die Scheide, das kommt ja ursprünglich daher, das ist die Hülle von einem Schwert gewesen. Das heißt, da hat der Mann sein Schwert reingesteckt. Also aber wirklich der Ritter, ne,
Ja,
hat sein
ja,
Schwert da
ja.
rein. So, und das ist eben komisch konnotiert, wie man ja jetzt schon merkt während dieser
Ja.
Ausführung. Und deshalb kam jetzt so auf, boah, ja, eigentlich ist das ja schon wieder fast diskriminierend. Das kann man doch nicht verwenden. Aber ja, ich glaube, das ist Geschmackssache. Ne?
Ja,
Wenn einen das
ja.
nicht stört, kann man das auch weiternehmen und sonst nimmt man eben einen anderen.
Ja, total interessant, Eva. Vielen, vielen Dank für deine echt guten Beispiele und die Ausführungen. Also wir können da ganz entspannt mit umgehen, würde ich mal sagen.
Absolut.
Und wenn man jetzt mit dir zusammenarbeiten will, welche Möglichkeiten gibt es denn, Eva?
Ja, also wie gesagt, zum einen biete ich Online-Seminare, da kann man als Einzelperson dran teilnehmen. Da kommen immer ganz viele zusammen aus, ja, bunt gemischt aus ganz vielen verschiedenen Einrichtungen. Ja, eben hauptsächlich Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen. Aber das ist auch spannend, da kann man sich austauschen, ne, und erfährt, wenn man vielleicht selbst eher ländlich ist, mal was von Kitas, wie das eigentlich in der Großstadt
Ja,
läuft.
ja.
Genau, da geht es um das Thema, da biete ich das Thema Doktorspiele in der Puppenecke an. Und genau, jetzt im Mai ist auch wieder ein neuer Durchgang. Und ansonsten, ja, als Inhouse-Fortbildung komme ich eben in die Kitas und wir arbeiten einen ganzen Tag lang intensiv daran und schauen auch, wo kann sich das Team positionieren? Also wo finden wir den kleinsten gemeinsamen Nenner, dass alle damit
Ja.
gut zurechtkommen und man ja so Regeln hat für die eigene Kita, für die Konzeption, für das sexualpädagogische Konzept, ne? Wo stehen wir alle hinter? Was möchten wir den Kindern ermöglichen? Wo sagen wir, nee, das geht uns zu weit, das möchten wir nicht? Genau, da komme ich eben gerne vor Ort und wir arbeiten an einem Tag gemeinsam zusammen. Ja, und meine Angebote findet man eigentlich alle über meine Homepage, eva-hansen.com.
Ja,
Genau.
verlinken wir auch in den Shownotes, ne? Da ist dann alles an Informationen da. Und der kleine Tom ist mittlerweile eingeschlafen. Der sieht die ganze Sache total gelassen.
Entspannt, ja.
Er ist hier ganz entspannt am Schnaufen oder am Schnarchen oder am Schlafen. Ja, vielen lieben Dank, Eva. Schön, dass du da warst.
Sehr gerne. Ich freue mich, heute hier
Dankeschön.
zu sein.
Ja, und wenn euch die Episode gefallen hat oder insgesamt unser Podcast, dann freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung, also gerne 5 Sterne oder eine Weiterempfehlung. Ihr könnt ihn ja teilen. Und ja, wir freuen uns auf den nächsten Monat, den nächsten Podcast und wir werden ja ein paar Interviewpartner und Partnerinnen noch weiter einladen. Aber für heute erstmal tschüss und Johanna, mach's gut. Tschüss. Tschüss, Eva.
Tschüss, bis dann.
Tschüss. Ja.